Ja, hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von OMR Takeaway. Mein Name ist Roland Eisenbrandt, ich bin der Chefredakteur von OMR. Mir gegenüber sitzt meine Kollegin Julia Gümbel, LinkedIn-Influencerin und Plattform-Expertin bei OMR. Mit ihr battle ich mich einmal in der Woche darüber, was im Internet gerade so der heiße Scheiß ist. Und worüber sprechen wir diesmal, Julia?
Ja, ich darf heute mit euch über das SSIO-Album und die Promo dahinter reden. Dann gibt es was von Roland zu ChatGPTs neuem Browser Atlas. Und dann gibt es was zu Rams viraler Aktion mit Kevin von The Office.
Viel Spaß.
Die Tagesplatte.
Roland, heute zum Einstieg habe ich eine ganz besondere Frage an dich. Und zwar, wer ist SSIO?
Keine Ahnung.
Ja, genau das dachte ich mir nämlich. Und ich wusste das ehrlicherweise bis vor ein paar Monaten auch noch gar nicht. Aber dann wurden mir Videos von diesem Rapper die ganze Zeit in meinen Feed gespielt, bei Instagram, bei TikTok. Und einfach um die Erwartungen hier mal ganz kurz abzustecken, ich bin keine Deutschrap-Expertin. Ich weiß nicht, wer wen mit irgendeiner Line disst und was da alles dahinter steckt. Ich habe mich beim Rap-Nerd von OMR, Torben, ein bisschen informiert und der meinte, Julia, bei SSIO, da sind überall Easter Eggs versteckt und bla 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 und das ist ein totales Nerd-Thema. Wie gesagt, ich bin da nicht drin, aber ich habe es heute mitgebracht, weil ich ehrlicherweise genau das extrem spannend finde. Weil ich habe nie mitbekommen, wenn Contra K oder Schwester Elva oder weiß ich nicht wer ein neues Album gedroppt hat. Aber bei ihm habe ich es mitbekommen und deswegen dachte ich, können wir uns ja vielleicht mal angucken, was er da richtig gemacht hat und wie er bei mir gelandet ist. Obwohl er eindeutig nicht bei dir gelandet ist, Roland.
Bei mir? Ich erinnere mich gerade. Es fällt mir ein bisschen schwer, das halt zu erzählen. Ja, aber er hatte, glaube ich, mal Videos oder er hatte mal einen Sound, wo er sich irgendwie... Also im Feuilleton hätte man früher von Penela-Humor gesprochen, wo er sich als Rohrverleger verdingt. Und mit diesem Sound ist er, glaube ich, in den letzten Monaten, es fällt mir gerade ein, auf meiner TikTok-For-You-Page irgendwie aufgetaucht, mit den entsprechend lustigen Videos dazu. Insofern kannte ich ihn doch, aber hatte ihn jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Aber klingt total spannend. Erzähl doch mal.
Ja, genau. Also ich habe keine Ahnung, wovon du gerade redest, aber ich mache einfach mal bei mir weiter. Wir fangen von vorne an. SSIO ist ein Bonner Rapper und der kommt jetzt gerade aus so einer vierjährigen Kreativpause. Also er war quasi schon vorher bekannt und bevor er mir in den Feed gespürt wurde, aber bringt jetzt sein neues Album raus und er sagt selbst in einem Interview mit Aria Neyati auf YouTube, dass er diese vier Jahre unter anderem eben auch dafür genutzt hat, diese ganze Promophase um sein Album und natürlich auch für das ganze Album genutzt hat, um sich das auszudenken, um da kreativ zu werden, um all diese ganzen Geschichten da drumherum zu spinnen. Und das sieht man auch total, wenn man sich die Videos anguckt auf Instagram oder auf YouTube. Alleine sein erster Track, den er da released hat, Alles oder Nix, so heißt das Album auch, ist das Video irgendwie 9 Minuten lang. Das erzählt so eine ganze Story. Das ist super aufwendig produziert. Ich habe auch gelesen, dass er dafür wohl sehr bekannt ist. Also für aufwendige Produktion, sehr, sehr hochwertig, sehr viel Ironie natürlich mit reingespielt und alles guckt sich irgendwie so ein bisschen an wie so ein Fiebertraum. Das hattest du ja sogar in der Vorbesprechung gesagt, dass so viel passiert, dass du dir diese Videos quasi schon alleine 10-mal angucken musst, um irgendwie mitzubekommen, was da überhaupt alles passiert. Ich nenne mal ein kleines Beispiel. Es war bis jetzt, glaube ich, sein erfolgreichstes Video. Das spielt in einem Schwimmbad und da sind ganz viele multikulturelle Menschen unterwegs und gehen da schwimmen und weiß nicht, machen irgendwelche Jumps und unter anderem ist auch ein Barbier da irgendwie mitten auf der Wiese, bekommt man aber erst beim 5. Mal gucken mit. Und dann sagt so eine Stimme im Hintergrund und nachher checkt man halt, dass das von der Bild sein soll. Die sagt dann im Hintergrund, viele der Flüchtlinge können so gut wie nicht schwimmen. Und was du aber siehst in diesem Video, ist, dass sie halt alle planschen im Wasser, dass sie da Arschbomben ins Wasser reinmachen und sich gegenseitig untertunken. Und ja, genauso sind einfach seine ganzen anderen Videos auch aufgezogen. Es macht super viel Spaß, das anzusehen und eben auch für Leute, die nicht so in dieser ganzen Nerd-Szene drin sind. Und das, finde ich, ist halt das total Faszinierende, dass diese Videos, also dieses Video hat jetzt alleine auf Instagram 10 Millionen Aufrufe, dass diese Gags auch funktionieren, ohne dass ich halt in dieser Rap-Szene drin bin.
Wahrscheinlich kriegt man als Rap-Experte oder Expertin oder Szene-Insider dann noch andere Gags mit, aber es funktioniert dann offensichtlich auch, wenn man da nicht so drinne steckt. Also mir ging es genauso. Ich habe jetzt eben natürlich ein bisschen gefaked, habe mir schon ein paar Sachen angeguckt und fand das schon aus vielerlei Hinsicht interessant. Zum einen, weil ich so den Eindruck habe, der versteht so, also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Der versteht so kulturelle Codes und das, was im Internet gerade der heiße Scheiß ist, was so angesagt ist. Er hat irgendwie ein Promo-Video gemacht mit den Voltaire-Zwillingen hier von Worldwide Wohnzimmer, wo er irgendwie so eine Dating-Show gemacht hat, wie sie auf YouTube in den letzten 1-2 Jahren, glaube ich, durch die Decke gegangen sind. So Blind-Dating in so einem weißen Raum hat er halt irgendwie mit, glaube ich, 5 Müttern gemacht.
Genau, der Twist daran ist, dass er da Mütter gedatet hat. Und dann hat er die Reaktion von den Söhnen gefilmt und das dann auf Instagram gestellt auch, als er dann zu denen gegangen ist, in seinem Versace-Bademantel sich neben die Mutter gesetzt hat und gesagt hat, ja, ich wollte jetzt übrigens sagen, ich habe für deine Mutter Gefühle aufgebaut. Also sehr amüsant, ja.
Und dann in diesem Video, von dem du, in diesem Interview, von dem du schon gesprochen hast mit Ariane Yati, geht es ja auch darum, dass er irgendwie die Leute, die so in den letzten 4 Jahren in der Popkultur, im Rap irgendwie relevant waren, sichtbar waren, dass er die alle einmal namentlich nennt. Sahide, Iliva, Adasachi ist so ein Ultra-Runner, haben wir schon mal über das Thema gesprochen, den hat er auch irgendwie genannt und dann sogar irgendwie respektvoll da unterbringt, ohne die zu dissen. Das fand ich total. Also habe ich aus meiner Altersperspektive, fand ich jetzt total interessant zu sehen, dass es da eine neue Generation von Rappern gibt, die diesen Battle-Gedanken irgendwie anders leben. Die sprechen dann sogar irgendwie über diskriminierende Sprache und der sagt, glaube ich, im Originalton, ja, ich will auch, dass der wokeste Typ noch meine Musik hören kann. Das fand ich total interessant, weil früher in den 90ern war das durchaus anders und die Sprache dann nicht immer so politisch korrekt. Also der trifft irgendwie den Zeitgeist und kennt die kulturellen Codes, die da aktuell relevant sind und kriegt das hin, das irgendwie so ironisch augenzwinkernd dann aufzugreifen und da Content so drum zu produzieren, dass ich es auch interessant finde. Und ich glaube, dieses Ding so, also früher, in meiner Jugend war es ja so, dass die Künstler dann einmal zum Radio oder zu einer Zeitung gegangen sind, ein Interview gegeben haben, dann haben sie vielleicht ein Musikvideo für MTV oder Viva gemacht. Und heute ist es ja total anders. Die müssen alle krass Content produzieren und hoffen, dass irgendwie ihre TikToks viral gehen. Und der versteht das gut und macht es offensichtlich. Man hat den Eindruck, der hat Spaß daran. Eine Sache fand ich auch super lustig. Er hat irgendwie einen Song gemacht auf der Platte sogar, wo der Songtitel heißt, tut den Song in eure Playlists und macht viele TikToks. Was ist einfach dreist und lustig und zeitgemäß ist.
Ja, er trifft da einfach richtig guten Ton. Ja. Ne? Und es ist auch eine Sache, die er in dem Interview sagt, die mich nachhaltig beschäftigt hat, ist zum Beispiel auch das hier.
Weil das, glaube ich, die wichtigste Sache ist. Also man kann geilen Kram machen, geile Kunst auf die Beine stellen, aber Timing ist so A und O dafür, dass die Leute das auch so wahrnehmen, wie du das auch vorhast. Ne?
Ja, und das fand ich ehrlicherweise krass, weil ich muss da auch ein bisschen auf mich gucken und reflektieren, weil ich die ganze Zeit Verfechterin bin von einfach mal Sachen machen, die dann so schnell wie möglich raushauen und wird schon irgendwie werden und dann nächstes Thema. Aber er sagt in diesem Interview ganz klar, er hat sich Zeit dafür gelassen. Er hat auf ein Momentum gewartet und geguckt, okay, wann kann ich Dinge releasen, wann kann ich Dinge machen, damit sie auch so aufgenommen werden, wie ich es gerne möchte. Und das fand ich dann doch schon, ja, also hat mich irgendwie nachhaltig beeindruckt.
Ja, ist ja irgendwie gegen den Marketing-Zeitgeist eigentlich auch so ein bisschen, weil es ja, wie du sagst, das heißt ja eigentlich, hau so viel raus wie möglich, guck einfach, was kleben bleibt, was nicht kleben bleibt, versendet sich so in dem Sinne. Da haben wir bei unserer Keynote auch schon drüber gesprochen. Und diese Sache jetzt so in ein Content-Piece so viel Zeit, Mühe und Geld zu investieren, ist eigentlich komplett gegen den Trend. Aber ist dann vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass es sich halt immer in so ein Pendel ist, was hin und her schwingt. Und wenn man dann mal gegen den Trend handelt, dass man irgendwie azyklisch handelt, dass das sich auch lohnen kann, wenn man es so gut und humorvoll macht wie er.
Ja, auf jeden Fall.
Zwei Dinge, die ich noch an ihm interessant finde. Ich glaube, er geht ganz strategisch daran, irgendwie verschiedene Zielgruppen anzusprechen. Er hat zum Beispiel, war bei Böhmermann in der Sendung, hat da so eine komische Geschichte gemacht, wo er den irgendwie so in den Schwitzkasten genommen hat. Man wusste überhaupt nicht, was da passiert. Aber ist natürlich auch viral gegangen. Dann war er aber gleichzeitig irgendwie bei Monte im Stream. Er war bei der Gamescon, also weiß genau, wo er verschiedene Zielgruppen erreicht. Gamescon auch ein ganz interessantes Stichwort oder gute Brücke zum zweiten Aspekt, warum ich ihn interessant finde, dass er halt auch Produkte verkauft. Also ich finde immer, Hip-Hop ist so ein bisschen der der Musik gewordene Kapitalismus und Rapper tun sich auch nicht schwer damit, Produkte zu verkaufen. Er hat irgendwie eine Kooperation mit Subway gemacht, die haben ihn da auf die Gamescon geschickt, irgendwie ein Dönelicious Sub mit Hähnchen im Döner-Style. Und er hat eine eigene Cannabis-Marke jetzt rausgebracht, Tannenbusch. Versucht auch diese Aufmerksamkeit, die er da generiert, sehr kreativ zu monetarisieren, um es mal so zu sagen. Das fand ich beides auch noch spannend.
Ja, und wir finden ihn ja jetzt beide irgendwie richtig cool und der spricht uns irgendwie beide an. Und ich wünschte wirklich, dass ich jetzt irgendwie das goldene Takeaway des Jahres mitgeben könnte und sagen könnte, genau dieses Playbook hat er irgendwie durchgespielt und genau so hat er das gemacht. Aber leider, als er auch diese Frage beantworten musste, wie er das denn sieht und was so seine geheime Formel ist, hat er Folgendes gesagt.
Es ist einmal ein Bereich, den kann man nicht in Worte fassen. Da muss man einfach ein Gefühl für haben, was ist cool und was ist uncool. Weißt du, weil das ist runtergebrochen einfach das so. Weißt du, es kommt auch darauf an, wer es macht und wie er es macht. Ich bin auch nicht der Meinung, dass ich sage, ey, man muss jetzt immer gucken, was für ein Vibe hat die Gesellschaft oder die Bevölkerung da draußen und ich muss jetzt etwas machen, um den Leuten da draußen, also was ich in diesen Vibe gerade einfüge, überhaupt nicht. Mhm. Aber was halt wichtig ist, ist auch nicht das Gegenteil zu tun. Also kannst du machen, aber dann juckt sich keiner für dich halt. Ja. Das ist halt dann uninteressant. Musst du halt mit der Konsequenz leben, so, weißt du?
Ja, also leider ein bisschen schade für uns, dass er auch ein bisschen davon ausgeht, dass es einfach viel mit Gefühl zu tun hat. Aber ich finde, was man trotzdem machen kann, was man trotzdem mitnehmen kann, alle, die das jetzt noch nicht angeguckt haben, guckt euch das auf jeden Fall an. Guckt euch die Musikvideos an. Guckt euch sein Instagram-Game an. Auf welche Trends springt er auf? Weil da kann man ja immer ein bisschen Inspiration rausziehen. Er ist da wirklich super kreativ. Es ist überhaupt gar nicht langweilig, sich das anzugucken. Und dann nehmt hoffentlich trotzdem irgendwas mit.
Der Wochensnack.
Ja, liebe Leute, also was soll ich euch sagen? In der letzten Folge, wir wissen nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber hatten wir kein KI-Thema dabei. Roland wusste gar nicht, wie er damit umgehen sollte. Er saß hier,
Schwitzen gekommen.
Er saß hier wimmernd, ist aus dem Studio rausgegangen und war so, Julia, wollen wir nicht nochmal aufnehmen? Können wir nicht noch irgendwas über KI sagen? Und heute sitzt er jetzt hier, ist ganz aufgeregt, weil er darf wieder.
Juhu! Ja, aber es ist ja auch eine total spannende News, muss man sagen. OpenAI hat einen eigenen Browser herausgebracht, nämlich ChatGPT Atlas. Jetzt gerade diese Woche ist er rausgekommen und ich finde es total spannend, weil man muss ja sagen, also es haben ja andere Tech-Firmen auch schon einen Browser rausgebracht und für Google war ja Chrome eben ein ganz entscheidender Hebel dafür, dass sie die große Rolle haben, die sie heute haben, diese Gatekeeper-Funktion. Man konnte dann einfach über die Browserzeile suchen. Google hat gleichzeitig enorm wertvolle Daten bekommen darüber, wie die Leute das Web nutzen, wie sie ihre Suchmaschine nutzen, noch in einer viel größeren Tiefe. Und das war für die, glaube ich, ein wirklich wichtiger Hebel und offensichtlich will OpenAI das jetzt nachmachen. Und insofern finde ich das schon spannend und denke, das muss man sich anschauen und gucken, was da so passiert. Hast du mal runtergeladen, den Browser?
Nee, also du hast ihn mir gesendet. Ich habe ihn aber nicht runtergeladen, aber du hast mir auf jeden Fall so einen Link zum App Store gesendet. Und das kann ich dann, also das kann ich benutzen wie Safari und Chrome. Und was ist daran jetzt anders?
Genau, also es ist ein Browser wie jeder andere Browser auch. Das Lustige ist, es ist basiert sogar auf Chromium, also quasi der grundlegenden Technik, die auch auf der auch Chrome basiert. Was anders ist, ist natürlich, dass ChatGPT total stark eingebunden ist. Es gibt oben immer diesen Ask-GPT-Button, kann man jederzeit nutzen, um Fragen zu stellen. Man kann Text markieren, diesen Text bearbeiten lassen oder erklären, übersetzen, zusammenfassen, alle Use Cases, die man so aus ChatGPT hat, kann man dann quasi direkt im Browser nutzen. Was ich auch ganz interessant fand, dass sie jetzt da so ein eigenes Search-Interface quasi haben. Also wenn man irgendwie eine Suche, keine Ahnung, beste Kaffeemaschine, ist ja immer unser beliebtes Beispiel, dann kriegt man so ein Suchergebnis mit 4 Reitern und der erste Reiter ist dann quasi so die klassische ChatGPT-Antwort mit einer Zusammenfassung. Dann gibt es den zweiten Reiter, wo man Links sieht, also quasi die alte Google-Ansicht, eine Liste von Links und dann nochmal Bilder und Videos. Da finde ich es, an der Stelle finde ich es dann schon sehr offensichtlich, dass sie irgendwie Google angreifen wollen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob die da irgendwie, also es gab mal das Gerücht oder hier dieser Nick Turley, der ChatGPT-Chef, hat mal vor Gericht gesagt, dass die einen eigenen Suchindex sogar aufbauen wollen, dass sie sich aber schwer damit tun und das sehr viel länger dauern wird. ob die da jetzt Bing oder Google-Ergebnisse nutzen, weiß man nicht so genau. Es gibt dann sogar links, nee, rechts oben so einen Link zu Google jeweils, dass man sich zu Google nochmal direkt durchklicken kann. Aber das fand ich einen interessanten Aspekt. Was kann der Browser sonst noch, was ihn von anderen unterscheidet? Einmal gibt es eine Funktion namens Memories. Der kann sich also quasi merken, was du gestern, was du vorgestern im Web gemacht hast. Ich habe häufig die Situation, dass ich denke, ah, ich habe doch da neulich was gelesen, fand ich ganz interessant.
Ja, es ist so im Alter,
wo war das nochmal? und im Grunde, wenn du dem das erlaubst, kann er dich das halt alles aufzeichnen und kann dir dann sagen, ah ja, du hast gestern hier diesen LinkedIn-Post von User XY gelesen, da stand das so drin. Oder der schlägt dann selbst vor, zum Beispiel, du hast gestern auf Etsy geshoppt, willst du das jetzt fortsetzen? So. Also das ist ein Aspekt, der neu ist. Und was noch mal krasser ist, ist natürlich, dass es auch eine Agent-Funktion gibt, dass der Browser quasi dich ablösen kann und das, was du da gerade machen willst, dann für dich tun kann. Und genau die Funktion habe ich dann mal getestet. Da muss man einschränken, die ist nur für zahlende Nutzer aktuell verfügbar. Aber da ich zahlender Nutzer bin, konnte ich es ausprobieren.
Schön über die Firma abgerechnet.
Genau. Und ich habe dann aber einen privaten Use Case einmal ausprobiert. Nur aus beruflichem Interesse natürlich. Und zwar sind ja gerade Herbstferien in Hamburg und wir fahren da immer mit der Familie nach Dänemark und suchen nach einer Ferienwohnung. Und dann habe ich halt mal eingegeben, hier, ich suche eine Ferienwohnung, nächstes Wochenende in Dänemark, 5 Personen, wir hätten gern einen Kamin drin, soll innerhalb von 3 Stunden von Hamburg aus mit dem Auto zu erreichen sein, such mir die schönsten, bestbewertesten auf Airbnb, Fevo direkt, Home2Go und so weiter raus. Und das habe ich dann mal durchlaufen lassen und mir das angeguckt und fand es schon interessant, weil es gibt ja einen unglaublichen Hype so um Agentic AI, Agentic Commerce. Und wenn man dabei sitzt und das anguckt, also man kann das dann unterbrechen und so weiter, aber der Browser macht es wirklich eigenständig, ist dann so ein eigenes Fenster, was dann so ein bisschen glänzt und schimmert, um zu zeigen, der Agent ist da jetzt gerade für dich unterwegs. Es ist halt furchtbar langsam. Also es ist schon beeindruckend, wie das funktioniert. Aber der klickt dann halt einmal die Zahl der Personen für die Ferienwohnung, klickt da durch und dann auch interessant, der klickt die Cookie-Banner alle weg, ist aus Marketing-Sicht.
Und du siehst quasi die Maus, wie die sich bewegt und klickt.
Genau, ja, ja.
Aber
und
ohne dass du
was sieht auch rechts,
machst.
Was der Browser hier, was der Agent gerade nachdenkt. Gab dann teilweise auch so User-Interface-Probleme. Ja, ich muss hier unten noch das Alter von dem dritten Kind eingeben, aber irgendwie kann ich hier nicht runterscrollen. Da habe ich gerade. Also es ist interessant, aber irgendwie auch hanebüchen. Und das Learning, was ich hatte, war, dass es eigentlich totaler Schwachsinn ist, dass so eine KI auf ein User-Interface zugreift, was ja eigentlich für Menschen gebaut ist. Also wenn du bei Airbnb nach einer Wohnung suchst, dann fragt er im Hintergrund so die Software quasi eine Datenbank ab und guckt, was passt zu dieser Anfrage. Und dann haben sie aber dann halt ein User-Interface für den Menschen gebaut, damit er das besser sehen kann und besser versteht und dann nicht irgendwie eine Tabelle mit Zahlenwerten hat. Und dass jetzt irgendwie eine Maschine, eine künstliche Intelligenz nochmal auf dieses User-Interface zugreift, ist eigentlich total ineffizient, finde ich. Also ich hätte dazu zu gucken, das ist total sinnlos. Also wenn man dann den Rechner für eine halbe Stunde wegstellt und was anderes macht, dann ist es vielleicht effizient und erhöht die Effektivität, aber...
Warum hat denn jetzt aber OpenAI diesen Browser gelauncht? Also die wollen jetzt Google als Monopol irgendwie angehen, wollen genauso ein Monopol werden wie Google. Und was kann ich denn jetzt marketingtechnisch da irgendwie rausziehen? Also ist es jetzt immer noch so, meine Daten müssen immer noch aufgeräumt werden im Shop, weil die haben jetzt noch einen Browser und da werden Sachen angezeigt? Oder?
Also die geben einen Tipp in diesem Blog-Eintrag zur Veröffentlichung des Browsers, geben sie einen Tipp, was man machen kann, um gerade in dieser Agent-Funktion, um da quasi den Agenten zu unterstützen, dass er besser alles lesen kann. Und zwar gibt es sogenannte Area-Tags, also A-R-I-A geschrieben. Das sind solche Kennzeichnungen, die auch solche Screenreader nutzen, also wo es um Barrierefreiheit von der Website geht, dass du irgendwie den Button kennzeichnest, von wegen, das ist hier der Button zum Kaufabschluss und so weiter. Ist ja eigentlich schon vorgeschrieben, ich glaube, es machen immer noch nicht alle, aber das, wenn du das eben machst, ist es halt noch nützlich, weil der Agent dann besser sich durch deine Website navigieren kann. Das ist vielleicht so ein Learning, was man mitnehmen kann. Ganz praktisch. Klar, und OpenAI versucht, da das Monopol von Google zu brechen. Ich glaube, das wird ganz schön schwer, weil man ja die Gewohnheiten der Nutzer brechen muss. Google hat das damals total clever gemacht, aber damals war das Web auch noch in einem anderen Reifestadium. Browser waren total kacke. Ich weiß noch, die sind andauernd abgestürzt. Mit Chrome ist das alles viel schneller geworden und jetzt haben die 70% Marktanteil. Und da irgendwie durchzudringen, wird, glaube ich, sehr, sehr schwer werden. Aber wenn es denn gelingt, ist natürlich interessant, weil sie, wie man jetzt in der Browserzeile von Chrome, wenn man da einfach irgendwas eingibt, landet man direkt bei Google, so landet man halt direkt bei ChatGPT und sie kriegen halt noch viel mehr Daten, weil um diese Agentic-Funktion sinnvoll nutzen zu können, muss man ihnen eigentlich auch Zugriff auf E-Mail geben, auf dein LinkedIn-Dings und so weiter, auf deinen Kalender, weil erst dann können sie ja dann können sie deinen Kalender auslesen, die können deine E-Mails auslesen, können dich hinweisen drauf, hier, du hast in 2 Tagen das Meeting, das musst du noch vorbereiten, schreib doch mal schnell eine Mail, ich kann das auch schon mal für dich vorbereiten und die Mail vorformulieren, das ist total sinnvoll, aber du musst halt den quasi freie Hand lassen. Ist ein Sicherheitsrisiko, ist die Frage, ob du diese Daten alle rausgeben willst. Wenn dir das gelingt, ist es für sie sicherlich total wertvoll, aber auch hier wieder, glaube ich, ist ein dickes Brett. Aber ich würde einfach das Learning, ich würde es an eurer Stelle mal ausprobieren, einfach um das anzuschauen. Ich hatte vorher, es gibt schon andere Browser, die das auch machen, von ARC, also ARC geschrieben, DIA, gibt es auch so einen KI-Browser, von Perplexity, den Comet-Browser. Guckt euch das mal an. Viele Leute sagen, Agentic Web kommt. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, aber da einfach auf dem Laufenden zu bleiben und sich das anzugucken, wie das funktioniert. Auch mal vielleicht die eigene Website zu checken. Ich habe es mit der OMR-Website noch nicht gemacht. Sollte ich vielleicht mal testen. Buch mal ein OMR-Ticket für mich, wie gut das funktioniert.
Ja.
Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz, ganz smartes Takeaway. Ja, das nächste Thema ist auch ein bisschen eine Premiere, unser erstes B2B-Thema. Okay, ich höre schon die ersten Leute abschalten. Naja, aber wir haben ja viele B2C-Themen bisher gehabt und wahrscheinlich sind viele von euch irgendwie beim Unternehmen tätig, was B2B-Marketing macht. Insofern kann das nächste Beispiel vielleicht für euch ein bisschen inspirierend sein, weil ich es total cool fand, dass eine B2B-Firma jetzt so eine Aktion, so eine Kampagne durchgeführt hat. Worum geht's? Es geht um eine Aktion von Ramp. Das ist nicht das Unternehmen hinter OMR, das heißt Ramp 106. Aber finde ich ganz sympathisch natürlich. Ramp ist ein US-Startup, die machen solche, wie nennt man das, Expense Management. Also die haben Software, womit Firmen quasi gucken können, können die Mitarbeiter irgendwie Spesenabrechnungen, Reisekostenabrechnungen, Belege und so weiter, können die damit machen. Ist natürlich auch ein bisschen, glaube ich, der Pitch mit AI-Unterstützung, macht dann alles, wird dann alles schneller. Und die haben jetzt eine Aktion gemacht, wo sie den Brian Baumgartner, das ist ein Schauspieler aus The Office, dieser Serie, der hat da den Kevin gespielt.
Ich weiß.
Du bist The Office-Fan. Den haben sie quasi in einen Glaskasten gesetzt in New York und haben ihn dann quasi Belege abarbeiten lassen. Und irgendwie über mehrere Stunden lang haben das live gestreamt. Es gab eine extra Webseite für briansoffice.com. Und dann war natürlich quasi der Wettkampf zwischen Mensch und Maschine. Irgendwie die Ramp-Software hat dann in dieser Zeit irgendwie 600.000 Belege abgearbeitet. Und er hat irgendwie, glaube ich, 123, 150 oder so geschafft. Es ging natürlich auch nicht darum, dass er wirklich diese Belege abarbeitet, sondern es war wirklich irgendwie auch Content-Marketing, irgendwie Entertainment. Und es hat total gut funktioniert. Hast du es im Feed gehabt?
Ja, also ich hatte ein paar Ausschnitte davon tatsächlich in meinem TikTok-Feed. Ich hatte das jetzt nicht live geguckt, aber es hat mich dann doch sehr an, und wir haben ja letztens erst über Streamer geredet, an so einen Twitch-Stream eigentlich erinnert. Also es ist ja auch nichts anderes. Er sitzt da halt dann für 6 oder 8 Stunden in so einem Glasding. Die schalten das live und es passieren die ganze Zeit irgendwelche Dinge.
Genau, es war irgendwie wie eine mehrstündige Show, so wie bei diesem Kai Senat, über den wir vor kurzem gesprochen haben. Es kam dann noch eine andere Figur, glaube ich, aus The Office vorbei, der in der, also die Story war irgendwie hier, der Brian wird dann CFO, glaube ich, von Ramp. Und dann kam hier der CFO aus The Office vorbei und habe ich in einem Interview jetzt mit den Ramp-Mitarbeitenden gelesen, dass der auch zufällig in der Stadt war und dann den Brian Baumgartner angeschrieben hat. Hier, ich habe dieses Video gesehen von wegen CFO. Das stimmt ja gar nicht. Und dann kam er da vorbei und die haben irgendwie einen Gag draus gemacht. Dann gab es einen Live-Auftritt von dem Brian Baumgartner in TBPN. Wer das nicht kennt, das ist so eine neue, so ein neues Innenthema im Silicon Valley, so eine tägliche Tech-Show / Podcast ist total angesagt. Und da ist der Brian Baumgartner dann als CFO von Ramp aufgetreten. Dann am Schluss gab es irgendwie eine Eheschließung, wo The Rizzler, das ist irgendwie so ein US-Creator, so ein etwas kräftiger junger Mann, der halt mit kruden Videos viral gegangen ist, der hat diese Eheschließung dann quasi durchgeführt. Alles ein bisschen krude, alles ein bisschen kurios, aber es hat irgendwie total gut funktioniert. 112 Millionen Views angeblich die gesamte Aktion generiert und man muss nochmal sagen, das ist eine B2B-Kampagne.
Ja,
und dass so ein Startup sowas macht und dann so eine Reichweite generiert, fand ich schon ganz beachtlich.
sehr charmant gemacht, auf jeden Fall. Vor allen Dingen für B2B.
Ja. Und was ich auch interessant fand, also ich war dann auf dieser Website, der Stream lief über YouTube, kann man sich zu YouTube durchklicken und der Stream auf der Website hat irgendwie 6000 Aufrufe, ist total enttäuschend. Aber es hat auf anderen Plattformen gut funktioniert. Es hat sehr stark auf X, also ehemals Twitter, gelebt, weil da auch so quasi so VC und Startup-Influencer und Creator dann mitgemacht haben. Es gab dann einen eigenen Livestream auf X, der hat 1,5 Millionen Views und ist dann auch auf TikTok und Reels viral gegangen, weil also der Typ war halt in einem Glaskasten in New York. The Office ist ja quasi Teil der Internetkultur mit den ganzen Memes. Da haben natürlich tausende Leute dann vor diesem Glaskasten gesessen und das abgefilmt. Auch wenn dann The Rizzler kam, haben Leute das abgefilmt. Habe ich auch irgendwie TikTok-Videos gesehen, die im ein- oder zweistelligen Millionenbereich Abrufe haben. Also es hat total gut funktioniert, zumindest reichweitenmäßig. Und ich fand es sehr erfrischend, mal zu sehen, so eine B2B-Kampagne, die sowas versucht. Und ich finde, da kann man sich schon ein bisschen inspirieren lassen.
Ja, und zeigt aber auch wieder, dass man auch Content immer so ein bisschen plattformgerecht irgendwie denken muss. Ne? Also, dass das Gleiche auf X gut funktioniert, was auf YouTube irgendwie nicht gut funktioniert, scheint ja auch schon zu zeigen, da sind einfach ein bisschen andere Leute und einfach eine andere Zielgruppe unterwegs.
Ja also ich habe jetzt, es gibt ein paar ganz spannende interessantes Interview, vor allen Dingen im Newsletter von der Rachel Carr, über den wir hier schon häufiger gesprochen haben, diese Social-Media-Expertin, die hat das Marketing-Team von Ramp interviewt. Und da kommen auch diese ganzen Zahlen her. Was da nicht drin steht, ist, ob sie jetzt irgendwelche Sales-Abschlüsse gemacht haben, ob da Leute jetzt wirklich da deswegen irgendwie die Ramp-Software nutzen. Also es war bestimmt teuer und ob das jetzt seine Kosten wieder eingespielt hat oder noch besser, weiß man nicht. Aber ich glaube zumindest, dass auf X gut funktioniert hat. Auf X, diese ganze Silicon Valley Startup VC-Szene ist ja in den USA immer noch stark auf X, auch wenn es in Deutschland nicht zu Unrecht ein bisschen verrufen ist wegen Elon Musk und Co. Aber ich glaube, die haben auf X halt genau diese Zielgruppe, die sie erreichen wollen, irgendwie Startups, die so ein Tool brauchen, haben sie da erreicht und dass alleine der Stream da irgendwie 1,5 Millionen Views hat, kann ich mir schon vorstellen, dass es für sie gelohnt hat, auch wenn ich da jetzt keine konkreten Zahlen habe.
Ja, einfach eine reine Branding-Kampagne. Ja. Und ich meine, alleine, dass wir hier in Deutschland, in Hamburg, in unserem kleinen Studio darüber reden, scheint es ja irgendwas gebracht zu haben.
Auf jeden Fall. Wir haben übrigens auch gerade ein neues Tool eingeführt und ich werde das jetzt gleich mal vergleichen, was da besser ist. Vielleicht gibt es sogar Ramp bei den Kollegen von OMR Reviews erste Bewertung zu lesen, das könnt ihr mal checken. Aber ansonsten schaut euch auf jeden Fall die Kampagne an. Liebevolles B2B-Marketing, kann man, glaube ich, schon was von mitnehmen.
So, Roland, weißt du denn jetzt, wer SSIO ist?
Ich glaube, mittlerweile habe ich es mir gemerkt. Also was ich von der Story, glaube ich, was bei mir am meisten hängen bleibt, ist so dieses, es gibt ja dieses US-Sprichwort, when the world zigzag, also wenn alle in die eine Richtung laufen, dann mach vielleicht was anderes. Und dass der eben halt so ein Content-Piece da so viel Liebe und Aufwand reinsteckt, in der Zeit, wo alle irgendwie massenhaft TikToks und Kurzvideos raushauen, fand ich schon ganz interessant, immer mal den Gedanken zu haben, gehe ich jetzt vielleicht mal entgegen den Trend, um das mal auszuprobieren. Wenn man gute Ideen hat, glaube ich, kann schon immer sinnvoll sein. Das nehme ich so ein bisschen aus dem Thema mit. Und du, aus dem Rest der Folge?
Ja, vor allen Dingen bei mir ist hängen geblieben, dass jeder irgendwie denkt, B2B-Marketing muss trocken sein und du sprichst irgendwelche Unternehmen an. Aber in diesen Unternehmen sitzen ja auch Menschen, die wahrscheinlich auf TikTok rumhängen. Deswegen haben die ein Privatleben und macht euch das doch einfach mal zunutze und guckt, wie ihr die Menschen dahinter erreichen könnt. Und vielleicht ist dann sowas wie Popkultur gar kein schlechter Anfang.
Ja, apropos Anfang, wir sind jetzt hier am Ende der Folge angelangt. Wir freuen uns total, wenn ihr uns abonniert, uns weiterempfehlt, den Podcast bewertet, bei der Stange bleibt. Wir haben auch in der letzten Zeit schon einiges an Feedback per Mail, per LinkedIn von euch bekommen. Freuen uns da immer total drüber. Und ansonsten dann bis hoffentlich nächste Woche.
Bis dann!
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.